Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Mein heutiger Gast ist Constanze Janusz. Liebe Constanze, schön, dass du da bist.
Liebe Cosima, vielen Dank für die Einladung.
Constanze, du bist seit über 30 Jahren Modedesignerin und ich würde heute total gerne mit dir so eine kleine Couture-Reise machen, durch ein paar Stationen deines Lebens, durch ein paar Länder, durch das, was du erlebt hast, was dich ausmacht, um einfach mal spannende Einblicke zu bekommen in das, was du tust.
Mhm. Spannend.
Lass uns mal beginnen. Du bist in Gottleben am Bodensee auf Schweizer Seite groß geworden. Mhm. Und dann ging es irgendwie in die große, weite Welt. Wie ist die Idee entstanden oder was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ich würde gerne Modedesign studieren?
Also ich habe in Konstanz Abitur gemacht, 84. Und also ich wollte unbedingt was Praktisches machen. Ich wollte nicht unbedingt studieren. Und ich habe dann eine Modenschau auf der Igedo gesehen, die Möglichkeit bekommen. Und ich war von der ersten Sekunde von dieser Atmosphäre begeistert. Das war eine riesige Halle, weiß verkleidet, die Bänke, die Stühle, die Tribüne, der Steg, die Decke, es war alles weiß abgehängt. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Und dann ging die Schau an und mit einem Schlag, bam, bam, laute Musik, 100 oder mehr Strahler, Scheinwerfer, 20 Models auf einem 25 Meter Steg mit 3 Meter Breite. Und ich war eigentlich hin und weg. Und der Funke ist entstanden. Und ich wollte unbedingt etwas mit dieser Atmosphäre zu tun haben. In dem Moment selbst wäre ich auch Bühnenarbeiter geworden. Also meine Mutter sagte dann, egal was in dieser Branche, du musst es unbedingt von der Pike auf lernen. Das hieß Lehre. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und so hatte ich dann das Glück, bei einem der letzten Couturiers in Düsseldorf meine Lehre zu beginnen, 1986.
Mhm. Ganz kurz, CPD, Igedo, das ist so, das war die Modemesse damals.
Ja, das war da Düsseldorf, kam die ganze Welt, oder? Genau, Düsseldorf war damals tatsächlich in den 80er Jahren das Modezentrum Deutschlands auf jeden Fall, aber tatsächlich, es war auch in Europa eine sehr wichtige Stadt. Heute ist das eher Berlin, wenn man Deutschland da nimmt.
Das heißt, auch Düsseldorf war die Modemetropole Deutschlands.
Ja, das kann man sagen. Gut.
Das heißt, da war dann der erste Berührungspunkt und da begann dann auch deine Lehre. Du hast es gerade angesprochen, bei einem der letzten großen Couturiers. Wie waren das?
Das war Hans Friedrichs Couture in Düsseldorf. Hans Friedrichs war wirklich ein sehr außergewöhnlicher Mann, Couturier. Er hatte ein unglaubliches Gespür für seine Kunden und auch tatsächlich für Kleidung. Und ich glaube, also ich bin damals in der Lehre immer gerne abends länger geblieben, weil ich das immer so spannend fand. Er hat sehr oft abends dann mit seiner Assistentin vor dem Spiegel die Anproben gemacht und die Teile auch nochmal entstehen lassen. Und das war für mich schon tatsächlich eigentlich einem Genie über die Schulter gucken. Denn er hat mit ganz wenigen Handgriffen aus nichtssagenden normalen Klamotten hatte er wirklich irrsinnige Stücke, Pieces entstehen lassen. Er hatte ein unglaubliches Händchen dafür, für Qualitäten, für Formen, für Design, für Details. Und ich glaube, ich habe damals wirklich auch da dann die Leidenschaft entwickelt. weil er sie auch hatte. Also ich habe die irgendwie so aufgesogen.
Das wollte ich gerade fragen, ist da diese Leidenschaft, ist da diese Faszination tatsächlich dann entstanden? Weil ich, also es war ja jetzt, glaube ich, nicht so, dass du gesagt hast, ich will unbedingt eine Lehre da und da machen. Das hat sich dann so ergeben und irgendwie hat es für dich genau gepasst oder war anscheinend genau der richtige Ort, wo du das Handwerk so gelernt hast.
Ja, er war sicher sehr, sehr spannend. Also er war als Person sehr spannend, als Persönlichkeit. Er hat auf seinen Schauen, hat er auch immer selbst seine Auftritte gehabt. Also das war schon, er war Conferencier, er war aber auch Designer, er war Showman, er hat auch fürs Theater gearbeitet. Er war ein Allround-Talent, also so kann man das wirklich sagen. Und er hatte auch wirklich eine Aura, eine unglaubliche Ausstrahlung. Also er hatte seine Kunden waren auch seine Fangemeinde. Also das war schon unglaublich. Und er hat alle halbe Jahre große Modenschau gemacht, wirklich groß, mit circa 10 Models. Und ich weiß nicht, wie viele Teile das damals waren. Das habe ich jetzt wirklich schon fast vergessen. Aber jedes Model hatte normalerweise circa 9 bis 12 Outfits. Und das ist schon eine richtige Show. Also seine Schauen gingen auch, ich glaube, 2 Stunden. Heute würde kein Mensch mehr eine Modenschau für 2 Stunden besuchen. Never ever.
Und wenn du da so, du sagst, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, war schon hart, sag ich jetzt mal. Also das war jetzt kein Zuckerschlecken, diese 3 Jahre, richtig?
Nee, das war es nicht. Also das war, wir haben schon wirklich sehr viel gearbeitet. Überstunden war kein Thema. Und das war auch der Ton, war schon, also das Klima, das war schon durchaus hart. Also auch meine Mitkolleginnen waren jetzt nicht zart beseitet. Es war, ja, also auch das wäre heute, glaube ich, so nicht mehr möglich.
Mit dem Abstand heute sagst du, da habe ich wirklich von der Pike auf gelernt, was es bedeutet, richtig gute Couture zu machen. Ist es da entstanden?
Heute würde ich es tatsächlich so sagen. Ich hatte nach diesen 3 Jahren Lehre, habe ich ja dann 3 Jahre Studium, Schloss Eller in Düsseldorf, gemacht. Also es war wie ein Schulstudium, sehr praxisnah, aber wir haben schon auch sehr viel über Design, Schnitt. Also es war so eine Koppelung, so ein Mix-Ding. Und da kam aber dann natürlich Industrie, Normen rein, Industrie, Gedanken in die Thematik. Also, und da hatte ich wirklich das Gefühl, ich habe 3 Jahre Bastelkurs hinter mir. Also da habe ich zwischendurch dann schon Momente der Panik gehabt und dachte, boah, du hast 3 Jahre deines Lebens vertan. Aber heute rückwirkend würde ich sagen, dass da wirklich ein unglaubliches Fundament gelegt wurde, von dem ich tatsächlich die ganzen letzten 33 Jahre gezehrt habe und bis heute zehre. Dieses Gefühl für Qualität, dieses Gefühl für das Besondere, das ist in der Lehre entstanden. Also da gab es eine Stoffkammer, die war nicht sehr groß, aber da standen Stoffe damals schon für 500, 800 D-Mark, das war ein Vermögen und mehr, bestickte Brokate, Samte, wir haben Kleider gemacht, 4-lagiger Chiffon, drapiert und, also das war Couture, aber at its best, also so wie es heute, denke ich mal, wirklich nur noch in großen Häusern wie Chanel, Dior etc. gemacht wird.
Toll. hast dann Schloss Ella besucht, wie du gesagt hast, hast da dein Studium beendet, also einmal die drei Lehrjahre, wirklich Praxis von der Pike auf das Nähen gelernt und dann dein Studium. Und hast du dann direkt deine Meisterprüfung angehängt oder wie war das?
Ja, ich habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich eigentlich fast alles. Das Einzige, was man in dem Beruf noch machen konnte, was da noch fehlte, war die Meisterprüfung. Und dann habe ich gedacht, wann, wenn nicht jetzt, hänge ich gleich noch hinterher. Das war dann nur noch ein halbes Jahr praktisch, ja, Meisterkurs hieß das damals. Und damals war es auch getrennt, Damenschneidermeister-Titel. Und den habe ich dann auch noch in Düsseldorf gemacht. Und dann hatte ich alles in dem Beruf, in dem Bereich, was man zu dieser Zeit machen konnte. Mehr ging nicht.
Und dann war quasi die Frage, was mache ich jetzt? Also was mache ich damit? Gehe ich in die Industrie? Mache ich mich zu Beginn selbstständig? Und ich glaube, korrigiere mich, du bist dann von Düsseldorf nach München.
Jein, also die Frage stellte sich tatsächlich für mich nicht. Ich wollte von vornherein direkt selbstständig werden. Also, und ich war in den 7,5 Jahren Düsseldorf jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich. Es ist natürlich von Konstanz nach Düsseldorf, das war schon ein Sprung. Und ich wollte gerne wieder in den Süden. Und ich hatte dann, aber ich kam von dem Meisterkurs nach Hause und ich hatte bereits Kundenaufträge auf dem Anrufbeantworter. Und ich habe gedacht, uiuiui, ich muss jetzt ganz schnell hier weg, weil sonst bleibe ich hier hängen. Und das wollte ich nicht. Und ja, bin dann, habe ich überlegt, ich habe mich schon auch nochmal beworben, sicherheitshalber, bei zwei, drei Firmen, einfach um mal so ein bisschen den Marktwert zu testen. Aber ich wollte tatsächlich selbstständig sein, immer. Und aber es haben natürlich viele dann gesagt, ja, mach erstmal die Erfahrung in einer Firma und in einem Unternehmen und in der Industrie, bevor du dich selbstständig machst. Und ich, nee, ich wollte dann auch keine Zeit mehr verlieren tatsächlich und direkt loslegen.
Mit loslegen heißt es dann, sind wir in München? Du hast da quasi deine ersten Schritte getan, sozusagen. Du hast ja, ich sage jetzt nicht niemanden, aber fast niemanden gekannt. Wann war dir klar, was genau du eigentlich machen möchtest? Welche Art der Kleidung du ja schaffen möchtest? Wann wusstest du das?
Es gibt da eigentlich keinen Zeitpunkt. Ich wusste immer, dass ich eine Kollektion machen wollte. Und ich wollte immer Lieblingsstücke machen. Ich wollte immer Teile machen, in denen man sich einfach wohlfühlt und die passen. Ich hatte nie den großspurige Träume, eine zweite Jill Sander zu werden oder so. Das war kein Thema für mich. Ich wollte einfach nur gute Dinge machen. Und das heißt, ich habe dann tatsächlich einfach mal so 8 Teile gemacht. Also im Mai habe ich die Meisterprüfung gemacht und bin dann auch umgezogen. Im Juni war ich noch in Kopenhagen im Saga Design Center. Und im September war ich dann in München und habe über Kontakte und über Empfehlungen durfte ich in einem Hotel 4 Stunden lang in der Lobby 8 Kleidungsstücke auf eine Kleiderstange hängen und dann die präsentieren. Ich kannte wirklich niemanden in München und ich habe alle Freunde von Freunden von Freunden, Bekannte, die irgendjemanden kannten, habe ich gebeten und es kamen tatsächlich an diesem 8. September 1993, kamen glaube ich 9 Leute zu mir an die Stange. Und so fing es an und da habe ich dann Aufträge für, ich hatte glaube ich ein Lederhemd, eine Jacke, 2 Hosen, ein Kleid, einen Rock, also wirklich nur minimalst Kollektion und hatte dann aber 5, 6 Aufträge und da habe ich dann losgelegt.
So. Und du hast das gerade angesprochen, ein Lederhemd. Das heißt, dir war das Material von Anfang an wichtig. Also du hast das, was du auch in der Lehre mitgenommen hast. Ich will nur mit richtig guten Materialien und einer guten Qualität arbeiten.
Ja, ich war aber tatsächlich schon immer ein sehr taktiler Mensch. Ich habe schon als kleines Kind, habe ich immer alles angefasst. Also ich habe meine Umgebung, glaube ich, wahnsinnig gemacht, weil ich immer alles angefasst habe. Also ich erinnere mich an Szenen, wo meine Oma mich mitgenommen hat und in die Stadt und dann aber immer gesagt hat, du darfst aber nichts anfassen. Und ich aber nie mich daran gehalten habe und natürlich immer alles anfassen musste. Die Oberflächen, also Strukturen. Ich erinnere mich an Szenen, wo ich auch als kleines Kind mit 4, 5 unseren Wohnzimmerschrank gestreichelt habe, um das Holz anzufassen. Also ist wirklich, das war schon immer ein Thema.
Lass uns mal nach Paris kommen, bevor wir wieder nach München zurückkommen. Da hast du bei Karl Lagerfeld ein Praktikum gemacht. Du bist da quasi von einem Designer zum nächsten und hast dich vorgestellt, einfach mal hingefahren, hast das gemacht, um zu sagen, ich will da nochmal ein Praktikum bei einem wirklich internationalen Couturier machen.
Da muss ich jetzt doch nochmal kurz einen Sprung zurück, weil das war also tatsächlich in den Semesterferien. Und ich habe in den Semesterferien immer, alle anderen sind an den Strand gefahren und ich habe Praktika bei Ella Singh in Frankfurt gemacht, bei Laurel in München. Und eben, ich wollte eigentlich immer schon zu Lagerfeld und ich fand den damals toll und faszinierend und auch genial. Und das hat sich fest in meinen Kopf gebrannt und ich habe damals dann irgendwann gedacht, naja, der wird nicht an meiner Tür klingeln. Also ich muss mich da schon irgendwie selber drum bemühen. Und es gab in der Brigitte, in der Zeitschrift, gab es hinten eine Seite, da waren dann immer die ganzen Adressen. Und da habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach mal nach Paris und klopfe die Designer alle ab. Und so bin ich nach Paris gekommen und hatte ich mir dann ein Zugticket geholt und habe einen Tag freigenommen und bin da wirklich ganz strategisch Dior, Lagerfeld, Chanel, Scherrer, also hier habe ich wirklich der Reihe nach alle abgeklappert und Lagerfeld und Dior, also beide hatten mir eine Zusage gegeben, aber ich wollte ja immer zu Lagerfeld und so bin ich zu Lagerfeld gekommen und das war ganz lustig, weil die Franzosen haben ja ein komplett anderes Ausbildungssystem als die Deutschen. Und dort fängt man irgendwann einfach an zu arbeiten und arbeitet und steigt dann in der Hierarchie langsam nach oben, einfach aufgrund der Jahre, die man arbeitet und also in den Ateliers ist. Und ich bin da natürlich als Stagiaire, als Praktikant, die kannten das auch tatsächlich, das war nicht so üblich. Also es war sehr viel Glück dabei, dass ich diese Stelle überhaupt bekommen habe. Und die wussten nicht so ganz, was sie mit mir anfangen sollten, weil es das ja nicht gab. Und dann haben sie mich erstmal es gab ein Hauptatelier und ein Nebenatelier und ich war erstmal im Nebenatelier. Und an dem Tag wurden Bernina Nähmaschinen geliefert. Und ohne französische Erklärung, Gebrauchsanweisung. Und die Näherin, die wussten alle nicht, was sie damit machen sollten. Und ich habe dann ganz vorsichtig meinen Finger gehoben und gesagt, ich kenne mich damit aus, ich kann damit nähen. Und alle guckten mich erwartungsvoll an und konnten es gar nicht glauben, weil ich durfte bisher eben dann nur zugucken, weil die wollten mich natürlich nicht an die kostbaren Stücke lassen. Und dann habe ich ihnen aber zeigen dürfen, wie diese Nähmaschine geht. Und ab da durfte ich alles. Und ich durfte dann auch ins Hauptatelier und dann durfte ich, also die Atelierleiterin, die hatte dann tatsächlich, die mochte mich besonders, die hatte mich ins Herz geschlossen. Und ich durfte sogar, und das ist bis heute eine sehr wertvolle Erinnerung, in die Stoffkammer, die neben dem Anprobenzimmer war. Und da durfte ich mich verstecken, als Karl Lagerfeld eine Anprobe abgehalten hat. Und das war natürlich, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Also ich war wirklich so 4-5 Meter neben ihm, durfte durch eine schmale Ritze zuschauen, musste ganz still sein. Ich hatte wahnsinnig Angst, dass ich irgendwie in den Stoffen hätte anfangen müssen zu niesen. Aber nichts passierte, ich war auch so gebannt, weil ich sah ihn an einem breiten Schreibtisch sitzen. Er telefonierte, er sprach gleichzeitig mit seinem Assistenten und vor ihm waren zwei Hausmodels und um jeweils jedes einzelne Hausmodel tanzten und liefen zwei Direktrisen. Das sind die Damen, die dann die Anproben abhalten und steckten und machten. Und Karl Lagerfeld dirigierte eigentlich nur mit der Hand und mit den Händen und redete wie ein Maschinengewehr. Es war Wahnsinn. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich darf einen Genie beobachten. Ja, das ist wirklich ein Highlight meines Lebens gewesen.
Okay.
Oder aber auf jeden Fall meiner Ausbildung.
Und war es dann so, als dieses Praktikum zu Ende war, hattest du da mal kurz überlegt zu sagen, ich würde gern länger bleiben oder ich würde gern hier versuchen weiterzuarbeiten? Oder war das für dich dann damit, sagst du so, ich habe ein Praktikum gemacht, alles erlebt, das ja ein kleiner Traum ist wahr geworden, jetzt mache ich mein eigenes Ding?
Ich glaube, dass dieses eigene Ding hatte sich so in mein Hirn eingebrannt, dass da kein Platz dafür war. Mhm. Und ich glaube, ich hätte auch, also in meiner Vorstellung, zu lang gebraucht, um da dahin zu kommen, wo ich gerne hätte hinkommen wollen. Also nee, es war toll. Ich wäre auch im Zweifel wiedergekommen. Ich hätte auch sicher noch mal 2-3 Wochen verlängert. Ich würde jetzt rückwirkend 40 Jahre später auch sagen, okay, ich hätte vielleicht dann doch nochmal Dior auch dranhängen können müssen. Aber ich hatte, diese Zeitfenster hatten sich überschnitten, also ich musste mich entscheiden. Und ich konnte auch nicht Dior sagen, ja, ich komme dann nächstes Jahr. Also so ging es dann doch nicht. Und insofern war es so, wie es war und es war gut so. Mhm.
Paris ist dir ja immer geblieben, weil ich glaube, mit die größte Stoffwäsche in Europa war die Première oder ist die Première Version, wo du auch immer warst, zweimal im Jahr. Das heißt, die Stadt der Mode war auch immer ein Teil von dir. Und ja, das ist schon sehr besonders, glaube ich. Paris, die Frauen, die Mode, das ist schon ein ganz besonderes Flair. Ist das so?
Ja, mit Sicherheit. Also erstens mal ist Paris natürlich die Stadt toll. Und natürlich sind die Französinnen in Paris sind anders gekleidet als die Deutschen, als die Schweizerinnen, als die Dänen, als die Italienerinnen. Und das ist schon sehr spannend zu sehen. Ich glaube, etwas, was ich auch in Paris gelernt habe, es gibt ja dort auch die Modellisten und die Stilisten und auch das ist anders. Also in Deutschland habe ich natürlich während meines Studiums Schnittkonstruktion gelernt und so trocken, wie sich das Wort anhört, so konstruiert ist es im Grunde genommen auch. Und die Franzosen konstruieren nicht, die schneiden Bahnen von Nessel und drapieren es im Grunde genommen auf die Büste, bis sie die Zeichnung oder den Schnitt so haben, wie sie es wollen. Dann nehmen sie diese Nessel, zeichnen es auf der Büste noch ab, nehmen diese Nessel ab, zeichnen es nochmal, korrigieren, kontrollieren Und dann erst wird daraus ein Papierschnitt gemacht und gefertigt. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise an den Körper. Und deswegen denke ich immer, haben die französischen Linien einfach auch sehr viel körperumschmeichelnde Formen als jetzt andere Länder. Also da kommt schon eine ganz spezielle, sehr feminine Linienführung rein, die sich von dem konstruierten Schnittsystem natürlich wesentlich unterscheidet.
Wir kommen nach Italien. Da warst du nämlich auch mal und hast, glaube ich, eine Kollektionserstellung begleitet über mehrere Saisons. Und weil du das gerade sagst, dieses sehr stilistische, ich glaube, in Italien ist das Ganze auch ein bisschen lässiger, ein bisschen anders als in Frankreich. Was genau hast du in Italien gemacht und wie war das?
Italien ist tatsächlich auch wieder ganz anders. Es ist natürlich Dolce Vita, ist eine Lässigkeit im Leben, in der Lebensart, auch in dem Umgang mit Stoffen. Also während ich die Schnittformen in Frankreich besonders bemerkenswert und faszinierend fand, so muss ich ehrlich sagen, ist tatsächlich Italien mir vor allem von der Verarbeitung und von dem Umgang mit Stoffen im Kopf und präsent und lebe ich auch noch bis heute. Also ein totaler Grundsatz, den ich auch komplett übernommen habe, ist, dass mir ein Italiener mal erklärte, als ich dann sagte, ja, Frontfixierung, muss denn das nicht da der Stoff ein bisschen beklebt werden und also Gewebeeinlage, die Einlage, also der Unterbau im Grunde genommen, wieder das Konstruieren. Und er sagte, ach, ihr, das ist Vergewaltigung des Stoffes, des Materials. Wenn ich einen weichen Stoff habe, wenn ich etwas Fallendes, Fließendes habe, dann nehme ich einen weichen Stoff. Und wenn ich etwas Hartes haben möchte von der Optik, dann nehme ich einen harten Stoff. Aber ein Italiener kommt niemals auf die Idee, einen weichen Stoff so zu unterbauen, dass er praktisch hart ist, sondern italienisch gedacht geht man einfach extrem auf den Fall und den Griff und das Gefühl des Stoffes ein, des Materials. Mhm. Also das ist tatsächlich betrifft letztendlich auch wieder die Linienführung, aber es ist dann schon noch praktischer, weil es natürlich das Material noch mehr betrifft als die Schnittführung.
Mhm. Okay. Dann bist du irgendwann wieder zurückgekommen und hast deine eigene Kollektion gemacht, angefangen mit 8 Teilen, wie du gesagt hast, und 2 Handvoll Freunde, die dann bei dir geschaut und bestellt haben. Und durch die Jahre hinweg ist es ja gewachsen. Mhm. Du machst bis heute 2-mal im Jahr eine Präsentation, quasi ohne Unterbrechung, was sehr besonders ist, auch im Herbst immer eine Schau, wirklich mit Models. Ist das so, also sowas gibt es ja noch ganz selten. ist das so, wo du sagst, das ist auch meine Leidenschaft, also ich will, dass Menschen das auch erleben. Was treibt dich dazu, das bis heute wirklich auf einem so hohen Niveau zu machen?
Das ist eine schwierige Frage, weil es tatsächlich sich natürlich so entwickelt hat. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man die Modelle sieht, dass man sie auch fühlt. Ich bin jetzt nicht eigentlich nur jemand, der vom Reißbrett und der Kundin das Modell nur so entwirft und ja, so, und dann soll sie sich dafür entscheiden. Das finde ich, Ich kriege sowieso schon einen wahnsinnig großen Vertrauensbonus, den ich auch sehr zu schätzen weiß. Aber ich glaube, das Mindeste, was ich bieten kann oder entgegenbringen kann, ist aufzuzeigen, die Unterschiede zwischen einem Schalkragen, zwischen einem Revers, zwischen einem Spitzfasson, zwischen Aufschlagärmeln, Leistentaschen, Paspeltaschen, aufgesetzten Taschen. Und dazu muss man Beispiele sehen. Und weil es sieht ja auch in jedem Stoff anders aus. Es fällt in jedem Stoff anders. Und mein oberstes Ziel, neben wirklich guter Kleidung zu machen, ist, dass der Mensch, der zu mir kommt, sich wirklich wohlfühlt in dieser zweiten Haut, die da entsteht. Weil ich ja immer sage, Mode, Kleidung, das ist nicht das Wichtigste, aber es ist so viel wichtiger, als wir denken. Weil es ist der erste Eindruck, wenn du einem Menschen gegenüber stehst, ist das äußere Erscheinungsbild. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und natürlich verändert sich vieles im Laufe dieser letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber das bleibt. Wenn mir jemand gepflegt entgegenkommt, der was einigermaßen Vernünftiges anhat, nehme ich diesen Menschen anders wahr als anders. Und dazu gehört aber auch, dass dieser Mensch sich wohlfühlt in seiner zweiten Haut, weil er dann ganz anders da drin steht, ganz anders da drin sitzt, sich anders bewegt und auch anders redet. Also die richtige Kleidung hat so viel Auswirkungen. Lagerfeld hat einmal gesagt, es ist dann eine gute Kleidung, ein gutes Modell, wenn man den Träger wahrnimmt und nicht mehr das Modell. Und das ist, da ist unglaublich viel Wahres drin, dran. Hm. Weil wirklich es etwas macht mit einem, wenn man was Richtiges und Gutes anhat.
Das wollte ich gerade sagen, das macht ja was mit einem. Also ich glaube, wenn jeder sich da mal ehrlich gegenüber sich selbst ist und in sich reinhört, jeder hat im Kleiderschrank Dinge, die er öfter rausnimmt und Dinge, die er weniger oft rausnimmt. Mhm. Und die Frage ist, warum nehme ich das eine öfter raus? Weil ich mich einfach wohler fühle. Mhm. Und das genau ist der Punkt. Mhm. Und deswegen macht es tatsächlich was mit einem, was man trägt. Mhm. Und insofern, ja, wie du sagst, das ist ja auch was Tolles, dass du so nah an dem Menschen sein darfst. Und das ist ja schon spannend.
Total, total. Also ich denke immer, mein Beruf hat auch unglaublich viel mit Psychologie zu tun. Mhm. Weil tatsächlich auch wiederum diese Kleidung, diese zweite Haut ein großes psychologisches Moment hat. Mhm.
Was ich so spannend finde auch, ist, je nachdem, wo du warst bei deinen Stationen, du warst dann sehr lange in München, du bist gewachsen mit dem Unternehmen, du bist umgezogen innerhalb Münchens, dann irgendwann nach Schwabing, dann hat es da schon nicht mehr ausgereicht,
platztechnisch. 4-5 Mal.
Genau. Also du warst sehr mobil, du bist sehr bodenständig, aber auch sehr mobil. Von München bist du dann nach Eurasburg und da hast du viele Jahre auch ganz fantastische Schauen gemacht und irgendwann zog sich dann doch wieder in die Heimat, da wo du auch groß geworden bist, an den Bodensee, zurück in die Schweiz. Mhm. Da lebst du jetzt weiterhin deinen Traum, da machst du weiterhin deine Kollektionen, deine Präsentationen. Was ist da anders als vielleicht deine Zeit in München? Oder ist es gar nicht so anders?
Mir hat mal jemand gesagt, man nimmt sich selbst immer mit, egal wo man ist. Und das stimmt auch. Also ich sag mal, mein Denken, meine Einstellungen, die formen sich ja auch. Und es ist vieles anders, weil es natürlich einfach eine andere Umgebung ist. Es ist eine andere Mentalität. Und trotzdem sind die Menschen ja der Mensch ist der Mensch. Der Mensch hat auch einen Rumpf, zwei Arme, zwei Beine. Also meine Kleidung verändert sich nicht so wesentlich, aber die Zeit verändert sich natürlich. Also wenn ich jetzt wirklich tatsächlich 33 Jahre zurückblicke, dann war es natürlich früher oder in den Anfängen, da waren noch mehr Samtpaspel, da waren noch mehr Details. Ich mache das schon immer noch, weil das einfach auch meine Handschrift ist. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich im Moment einfach großzügigere Formen en vogue. Und da kann und will ich mich ja nicht daraus nehmen. Also ich will nicht das kleine tailor-made Schneiderkostümchen aus den 80ern oder 90ern machen, weil wir heute einfach eine andere Linie haben. Was sicher geblieben ist, ist meine große Leidenschaft und Vorliebe für außergewöhnliche Materialien. Aber aufgrund der allgemeinen geopolitischen Situation ist es auch immer schwieriger, an wirklich außergewöhnliche Materialien zu kommen. Ich bin heilfroh, dass ich mit wunderbaren kleineren Manufakturen arbeiten kann. Einfach aufgrund der vielen Jahre weiß ich auch, wo ich mich an wen wie wenden muss, um an das zu kommen, was ich haben möchte. Ich weiß, dass ich, also gerade Leder ist nach wie vor Italien und Dänemark, sind die Hauptorte, die die besten Qualitäten haben und die schönsten Materialien. Gerade Italien, die haben noch am ehesten, die italienischen Stoffhersteller, noch am ehesten ihre Hochwertigkeit bewahren sie, weil es da natürlich auch noch mehr kleinere Sartorias gibt, kleinere Schneiderwerkstätten, Familienbetriebe. Da wird es noch mehr kultiviert, das heißt, da gibt es einfach noch mehr, da sind nicht so viele insolvent oder nicht mehr existent. Also es ändert sich schon vieles, aber ich sag mal, meine Maxime, Wohlfühlen, Wichtigkeit, Kleidung, Stil, ganz wichtig, geschmackvolle Zusammenstellung, ganz wichtig, das habe ich mir bewahrt und da ist es völlig egal, ob ich am Bodensee oder in München bin. Hm.
Ich glaube, was das Tolle auch ist bei deiner Arbeit, ist auf der einen Seite das, was du sagst, du machst eine Kollektion, du machst eine Präsentation, um einfach deine Dinge auch zu zeigen, zu erklären. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch Kundinnen, die sich von dir ein Teil anfertigen lassen. Hm. Also dieser Prozess des Entstehens, des gemeinsamen Entwerfens, das ist ja so ein Part deiner Arbeit, der ist schon sehr faszinierend, finde ich.
Ja, es macht auch Spaß. Hm. Also, aber es setzt natürlich voraus, dass man sich drauf einlässt. Also ich lasse mich ja drauf ein, aber natürlich muss auch die Kundin sich drauf einlassen. Und das ist schon, da könnte man vielleicht sagen, das hat sich sicher verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Die Menschen sind generell drolligerweise ein bisschen verschlossener geworden, vorsichtiger, zurückhaltender. Also da habe ich manchmal das Gefühl, wir bewegen uns tatsächlich eher rückwärts als vorwärts. Es gibt noch so andere Punkte, wo wir uns rückwärts bewegen. Aber anyway, ich glaube, die Menschen verändern sich. Sie sind unsicherer geworden. Mhm. Ich brauche heute für eine Besprechung fast eine Stunde, wenn nicht zwei Stunden länger als früher. Früher war das gar kein Thema. Also dieses sich auf etwas einlassen, das war vor 10, 20 Jahren viel entspannter, viel lockerer. Ja, machen wir mal. Mhm. Und heute möglichst ein Teil für alle Eventualitäten, was alles abdeckt. Ja, ich glaube, man sagt da, ich weiß nicht, die eierlegende Wollmilchmaus oder irgendwie so. Genau. Also oder das Schaf oder ich weiß, ich kann diesen Spruch immer nicht. Aber und das ist einfach verkehrt. Mhm. Also sicher. Es ist sicher richtig, diese übertriebenen Konsum Gedanken einzuschränken, einzudämmen und auch mal einen Schritt zurückzugehen. Aber das heißt trotzdem, also sicher Qualität statt Quantität, keine Frage. Aber auch mit Qualität kriege ich nicht alles mit einem Stück gebacken. Also ich muss dann schon ein bisschen mich drauf einlassen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, in sich selber reinzuhören und einfach auch zu überlegen, habe ich vielleicht jetzt heute Lust auf ein bisschen Farbe? Habe ich heute vielleicht Lust auf grün, braun oder auch nur grau? Hm. Und da sollte man sich diese Möglichkeiten nicht nehmen. Also ich glaube, die Menschen nehmen sich, also sich selbst was wegnehmen, als das vor 10 Jahren oder 15 Jahren der Fall war.
Was macht dich denn glücklich?
Ganz viel. Das ist natürlich ein Sonnenaufgang, ein Sonnenuntergang. Der Duft von frisch gebackenem Brot, ein schönes Buch, eine schöne Schrift, ein schön formulierter Satz, eine Blume, unendlich viel, weil ich ein schön gewachsener Baum, Herbstlaub, die Färbung, das sind ganz viele, viele Dinge, viele Momente, die wirklich einfach Glücksgefühle ausstrahlen und auslösen. Nette Menschen, also ganz, ganz viel. Da gibt es so unglaublich viele schöne Dinge, alles.
Und alles ist dann auch deine Inspiration?
Ja, wobei es vielleicht schon manchmal etwas selektiver ist. Also alles, ja, es kann die Plattform von einem Herbstlaub sein. Aber ich sag mal jetzt, der Duft von frisch gebackenem Brot hat mich jetzt noch nicht zu einem Kleidungsstück inspiriert. Es ist manchmal aber wirklich tatsächlich eine Wolkenform, kann es sein. Oder eine schöne Blume, die mich dann entweder auch für ein tolles Foto oder einen tollen Druck inspiriert, genauso wie für eine Taschenform. Also das schon.
Wenn du jetzt noch so ein bisschen drüber nachdenken würdest, was du noch unbedingt gerne machen wollen würdest, also jetzt in deinem Beruf, gibt es irgendein Kleidungsstück, irgendeinen Anlass, wo du sagst, dieses Outfit für diese Person, das würde ich gerne mal machen?
Also für eine bestimmte Person nicht. Weil für mich tatsächlich jeder Mensch spannend und interessant ist. Das ist völlig egal. Das ist, weil ich glaube, auch jeder Mensch hat etwas Schönes an sich, was man auch noch schöner machen kann. Anlassmäßig, ich finde immer Hochzeitskleider und große Ballkleider schön. Also das ist das Couture-Herz, was in mir schlägt, weil man da natürlich immer vorausgesetzt, man kann dann auch wirklich in Stoffen asen. Eins der schönsten Brautkleider, die ich mal gemacht habe, hatte eine fast 7 Meter lange Schleppe. Und das war einfach toll. Also sowas macht einfach Freude. Zumal man gerade bei Braut- und Abendkleidern auch die Fantasie völlig loslassen kann, weil es gibt ja eigentlich nur einen Sinn und Zweck dieses Teils. Während Alltagskleidung immer auch schön ist, das hat dann den Reiz, wie kann ich eine tolle Tweedjacke oder einen wunderschönen Wollmantel, Kaschmirmantel oder auch Walk-Thema so gestalten, dass es eben möglichst viele Funktionen abdeckt. Also das hat schon auch seinen Reiz. Aber das ist eben das Normalere. Das Außergewöhnlichere sind die großen Roben. Aber ich habe da sehr viele gemacht. Deswegen kann ich da völlig entspannt sein und freue mich über alles, was kommt und alles, was ist. Genau. Also ich würde einfach gerne diesen Beruf noch so lange so ausüben, solange ich meine Schere gerade halten kann.
Du hast ja ab und an auch mal jetzt Strickteile in der Kollektion. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, was auch so ein bisschen eine Leidenschaft ist, die du da jetzt mit in die Kollektion bringst.
Ja, es sind immer, egal, in den 30 Jahren sind ja immer spannende Themen dazugekommen. Es ist einmal die Fotokunst, wo ich dann eigene Fotos auf Materialien drucken lasse und daraus dann Kleider entstehen lasse oder Kleidung entstehen lassen kann. Das ist immer toll, wenn du im Grunde genommen nicht nur einen fertigen Stoff hast und den verarbeitest. Das ist für mich fast zweidimensional in Anführungszeichen. Wenn ich aber erst das Material schaffe und das in den kreativen Prozess des Modells mit aufnehmen kann, dann habe ich wie eine dritte Dimension. Und das ist, also ich wäre kein Designer, wenn ich das nicht faszinierend und spannend finden würde. Mhm. Und Strick, gut, liegt natürlich auch gerade im Trend, bietet natürlich unfassbar viele Möglichkeiten, weil auch da sowohl von der Materialzusammensetzung als auch von den Strukturen als auch vom Modell, das macht Spaß, macht Freude.
Ich wünsche dir, dass du noch ganz lange die Schere gerade halten kannst und den Faden einfädeln kannst, aber ich glaube, das macht eine Maschine heute, oder?
Ja,
schon.
Gut. Sowohl als auch.
Genau. Gibt es noch irgendwas, was du den Frauen gerne mit auf den Weg geben würdest?
Freude haben. Freude haben und es einfach auch machen. Also sich nicht zu sehr einbremsen, kasteien, nicht zu viele Gedanken machen. Und sich vielleicht auch mit 50 oder 60 oder 70 einfach ausprobieren. Wir verändern uns. Wir verändern uns, solange wir atmen. Und das ist auch gut so. Und ich finde immer, dass, also mit die schlimmsten Dinge sind eigentlich, wenn mir eine Kundin ein Teil zeigt, was schon 20 Jahre alt ist und sagt, dass sie so wahnsinnig daran hängt und ob man das nicht nachmachen kann. Mal davon abgesehen, dass ich keine Schneiderei bin. Und dann denke ich immer, ach, in 20 Jahren passiert so wahnsinnig viel. Und wir verändern uns nicht nur innerlich, wir verändern uns auch äußerlich. Oder andersrum, wir verändern uns nicht nur äußerlich, sondern wir verändern uns ja auch innerlich. Und dann sollte man auch die zweite Haut anpassen und Freude empfinden beim sich drauf einlassen.
Da wünsche ich dir ganz viele Frauen, die das machen, die das auch erleben dürfen bei dir, weil ich wirklich, also es ist ein Erlebnis, das zu machen. Es ist was Besonderes und es macht was mit einem im positiven Sinne und alle zu dir, sage ich jetzt mal. Am Ende einer jeden Folge, Constanze, gebe ich so einen halben Satz vor und würde dich bitten, ihn einfach spontan zu vervollständigen. Mhm. Ist gut?
Ja, schauen wir mal.
Ein toller Stoff
bietet unendlich viele Möglichkeiten.
Constanze, Constanze, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke, für die Reise, auf die du uns mitgenommen hast, für viele kleine Highlights, die du uns erzählt hast.
Und ich danke.
Danke für deine Zeit und das Hiersein.
Ja.
Und ich danke allen, die meinen Podcast Wachs und Gäste hören und gerne weiterempfehlen und sehr gerne auch abonnieren. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Thank you.